Dr. Wente, willkommen beim Projekt Träumen für Deutschland.
Danke, ich freue mich auf das Gespräch.
Dr. Wente, Sie haben als junger Mann zunächst als Verkäufer in einem Kaufhaus gearbeitet. Dann haben Sie sich zur US-Marine gemeldet und sind nach Vietnam geschickt worden. Und nach Ihrer Rückkehr von Vietnam haben Sie dann innerhalb von nur 6 Jahren ein Studium der Biologie, Physiologie und Pharmakologie inklusive Doktortitel absolviert. Was zog Sie nach Ihrer Rückkehr von Vietnam zu den Naturwissenschaften und dann letztendlich zur Genforschung?
Ich war ein sehr schlechter Schüler, weil mir in der Schule immer langweilig war. Für mich war so ziemlich alles interessanter als die Schule. Ich habe ein paar Boote gebaut, war ein Sportschwimmer und habe nur mit Mühe und Not das Gymnasium abgeschlossen. Mit 17 bin ich dann nach Südkalifornien gezogen, um dort ein Leben als Surfer zu führen. Ich wurde 1965 buchstäblich vom Surfbrett weg nach Vietnam eingezogen. Ich hatte mich zur Navy gemeldet, weil die mir versprochen hatten, dass ich dem Sportschwimmerteam der Navy beitreten könne. Ich dachte, ich würde dort die nächsten 3 Jahre an Schwimmwettbewerben teilnehmen und vielleicht für die Olympischen Spiele trainieren. Der Krieg in Vietnam eskalierte aber weiter und die militärischen Sportteams wurden aufgelöst. Ich habe mich dann zum Sanitätsdienst gemeldet und war ausgerechnet während der Tet-Offensive 1 Jahr lang in Vietnam. Das hat meine Weltsicht komplett verändert. Danach konnte ich nicht mehr zurückgehen und nur ein frivoles Leben als Surfer führen, sondern war dann sehr motiviert, die Zeit aufzuholen, die ich im Militär verpasst habe, und etwas mit meinem Leben anzufangen.
Dr. Wente, Sie segeln ja nun bereits seit 2003 mit einem Team von Wissenschaftlern um die Welt, um an möglichst vielen verschiedenen Stellen der Ozeane Wasserproben zu entnehmen. Und während dieser Weltumsegelung haben Sie bereits mehrere tausend neue Arten entdeckt und Millionen neuer Gene katalogisiert. Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer derzeitigen Weltumsegelung und dieser globalen Jagd nach Genen?
Wir haben viele Ziele. Nachdem ich diese neuartigen Methoden für die Entschlüsselung des menschlichen Genoms entwickelt hatte, stellte ich eine einfache Frage. Ich fragte mich, was wohl alles im Ozean zu finden ist. Ich stellte simple Fragen. Wer lebt da im Ozean? Was lebt da alles in diesem unsichtbaren Pool, das wir mit bloßem Auge nicht sehen können? Das Ergebnis hat uns verblüfft. Ein Kind kann heute in einer Tasse Meereswasser mit Hilfe moderner Instrumente mehr Arten und Gene entdecken als der Rest der Welt während der letzten paar Jahrzehnte. Das macht auch deutlich, wie wenig wir das Leben auf diesem Planeten bisher verstehen. Und als ich damals in Vietnam in einem Kriegslazarett eingepfercht war, war es auch mein Traum von einer Weltumsegelung, der mich am Leben hielt. Ich habe also das Beste aus beiden Welten. Ich mache jeden Tag neue Entdeckungen und ich umrunde die Welt in einem kleinen Segelboot.
Wie so viele europäische Länder hat auch Deutschland nicht genügend Spitzenwissenschaftler und Ingenieure und hatte auch nur mäßigen Erfolg beim Versuch, ausländische Spitzenwissenschaftler nach Deutschland zu locken. Was könnten wir also tun, damit Deutschlands Jugendliche eine Karriere in den Naturwissenschaften wieder als etwas betrachten, das erstrebenswert und spannend ist?
In meinem Leben war nichts so aufregend oder belohnend wie die Fähigkeit, eine Entdeckung zu machen und zu wissen, dass du der Erste bist und dass du der Menschheit neue Erkenntnisse verschaffst und vielleicht das Leben eines großen Teils der Menschheit beeinflusst. So etwas kann zwar nicht gelehrt werden, es ist aber dennoch etwas vom Aufregendsten, was ein Mensch tun kann. Dass wir hier in den USA Erfolge und Innovationen haben, liegt auch daran, dass es hier so viele Wege gibt, ans Ziel zu kommen. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass ich auch als Europäer ein erfolgreicher Wissenschaftler geworden wäre, denn mein Lebensweg war sehr ungewöhnlich. Ich war akademisch nicht sehr begabt und wurde erst sehr viel später im Leben ein Wissenschaftler, nachdem ich eine neue Motivation gefunden hatte. Und eine der Lektionen aus meiner Karriere ist, dass es nie zu spät ist, um etwas Neues zu probieren und dich dieser Sache hundertprozentig zu widmen. Aber deine Gesellschaft muss das auch erlauben, andernfalls suchen die Leute ihr Glück woanders.
Dr. Wente, in den späten 90er Jahren gewannen Sie und Ihr Team bei Celera Genomics das Rennen um die Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Sie hatten ein verhältnismäßig winziges Budget von $300 Millionen, während die US-Regierung etwa $3 Milliarden investiert hatte. Sie wurden anschließend als Rebell verunglimpft, als unorthodoxer Außenseiter, als manischer Wissenschaftler oder auch einfach nur als ein mieser Kerl. Welche Bedeutung haben Außenseiter für die Wissenschaft?
Nun, wenn Sie sich die Geschichte der Wissenschaft anschauen, sehen Sie, dass so gut wie jeder große Durchbruch Außenseitern zu verdanken war, die mit ähnlichen Titeln verunglimpft wurden. Zwei Dinge sind hilfreich. Eines davon habe ich gelernt, als ich den Vietnamkrieg überlebte. Schreck nie davor zurück, Risiken einzugehen. Es macht Sinn, 100% meiner Energie in die Dinge zu investieren, die ich für wichtig halte. Unsere Gesellschaft bringt uns das nicht bei. Du musst das selbst lernen, oft durch sehr unliebsame Erfahrungen, wie etwa einen Krieg, in dem dein Leben immer wieder aufs Neue bedroht wird. Zu lernen, Risiken einzugehen für die Dinge, an die ich hundertprozentig glaube, ist ein Kern meiner Erfolge. Das Zweite ist, dass Fortschritte in der Wissenschaft oft Außenseitern zu verdanken sind. Das liegt daran, dass die Außenseiter oft eine neue Sichtweise mitbringen und noch unbelastet sind von diesen langen Listen mit Gründen, weshalb bestimmte Dinge angeblich unmöglich sein sollen. Naive Fragen zu stellen ist meiner Meinung nach eine der erfolgreichsten Methoden, um vorwärts zu kommen. Die meeresbiologischen Experimente, die ich gerade unternommen habe, um zu sehen, was da alles im Ozean lebt, hat noch niemand zuvor unternommen. Das ist erstaunlich. Für junge Leute, die erwägen, in die Wissenschaft zu gehen, sollte das ein echter Anreiz sein. Und das ist auch das Gegenteil von dem, was mir einst beigebracht wurde. Als ich mit meiner Doktorarbeit anfing, wurde mir von sehr angesehenen Wissenschaftlern erklärt, dass es sehr schwierig sei, noch irgendwelche wissenschaftlichen Durchbrüche zu schaffen. Schließlich sei in der Biologie schon fast alles erforscht. Wenn du aber simple Fragen stellst, wird klar, dass wir bisher sehr wenig über unsere eigene Biologie wissen, ganz zu schweigen von der Biologie des Planeten, auf dem wir leben. Mit dieser Einstellung haben die Leute hoffentlich weniger Angst davor, Risiken einzugehen und wagen etwas Neues. Wenn sie das aber anderen überlassen, wird man sie davon abbringen, es überhaupt je zu versuchen.
Dr. Venter, was ist Ihr optimistischster Traum für Deutschlands Zukunft? Und zwar nicht unbedingt nur in Bezug auf die Wissenschaften.
Wir müssen unsere Gesellschaften von Grund auf erneuern. Es kann nicht sein, dass wir immer mehr Kohlenstoff aus dem Boden holen, sei es als Kohle oder Erdöl, Rohstoffe, die im Verlauf von Milliarden Jahren entstanden sind und die wir nur innerhalb weniger Jahrzehnte verbrannt und damit die Erdatmosphäre aufgeheizt haben. Wir alle müssen Lösungen für diese Probleme finden und die technologischen und enormen wissenschaftlichen und intellektuellen Fähigkeiten Deutschlands können da hoffentlich einen großen Beitrag leisten. Schauen Sie nur den radikalen Preisanstieg von Mineralöltreibstoffen an, den wir gerade erleben. Die Auswirkungen davon sind soziale Unruhen und wirtschaftliche Turbulenzen, ganz zu schweigen von der Gefahr, dass der Ozean noch ein paar Grad wärmer wird und damit den Golfstrom umkehrt oder zum Stillstand bringt. Der Golfstrom schützt England und einen Großteil Europas vor einer Eiszeit. Wir müssen also nach vorn schauen statt zurück und ich setze meine Hoffnungen auf die jungen Unternehmer aus Deutschland, auf Deutschlands Intellektuelle, Ingenieure, Wissenschaftler und Philosophen, auf dieses Land mit seiner langen Geschichte großer Leistungen für die Menschheit. Ich war kürzlich in Österreich und wurde gefragt, was wohl geschehen würde, wenn die Evolution zum Stillstand käme. Meine Antwort war, dass innerhalb kurzer Zeit jegliches Leben von diesem Planeten verschwinden würde. Evolution ist ein fortwährender Prozess. Die tagtägliche Biologie kann ohne Evolution nicht stattfinden. Dasselbe gilt für unser eigenes Leben. Wir müssen uns ständig entwickeln, verändern, anpassen. Das ist eine wichtige Lektion für Einzelpersonen, für Regierungen und ganze Nationen. Deutschland und auch die USA müssen sich ständig verändern und anpassen. Andernfalls werden sie unbedeutend und sterben aus.
Was würden Sie den Menschen in der Welt sagen, die sich beim Thema Gentechnik Sorgen machen oder sogar Angst vor jeglicher Form von Genmanipulationen haben?
Die Menschen in Europa haben schon seit Jahrhunderten Genmanipulationen betrieben. So hat sich die Landwirtschaft entwickelt. Das ist das Wesen der Tier- und Pflanzenzucht. Ein furchtbares Experiment wäre meiner Meinung nach aber, wenn jemand zwei überhaupt nicht verwandte Arten hernehmen und ihre Genome wahllos vermischen würde. Wenn heute jemand so etwas vorschlagen würde, wären die Menschen völlig zu Recht entsetzt. Denn wir haben keine Ahnung, was dabei herauskommen würde. Ich glaube auch, dass die Angst der Europäer vor Genmanipulationen viel mit den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs zu tun hat. Vieles davon basierte übrigens auf den damaligen Eugenik-Experimenten der Amerikaner in Cold Spring Harbor. Aber so etwas ist keine Wissenschaft, sondern Politik und kommt von Leuten, die die Wissenschaft missbrauchen wollen, um ganze Bevölkerungen zu verändern.
Wie erklären Sie sich, dass einige der drängendsten wissenschaftlichen Themen der heutigen Zeit, von der globalen Erwärmung zur Gentechnologie oder Stammzellenforschung bis hin zur Geburtenkontrolle, zunehmend als Fragen von Religion und Ideologie kontrovers diskutiert werden, während die eigentliche wissenschaftliche Diskussion darüber zunehmend in den Hintergrund zu rücken scheint?
Das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, nachdem sich die Welt heute immer schneller verändert und wir immer schneller an Information herankommen und sie immer rasanter um den Erdball schicken können, vor allem via Internet, verlaufen jetzt auch die meisten Menschenleben nicht mehr in derselben Isolation wie früher. Eines der unerfreulichen Ergebnisse ist davon nur ein gewaltiger Anstieg an Fundamentalismus in der Religion und in der politischen Szene rund um die Welt. Fundamentalismus ist ein Mittel, um die Menschen von der restlichen Welt und vor allem von diesen diversen Themen zu isolieren, mit denen wir heute zu tun haben. Es ist gerade mal 10 Jahre her, dass mein Team erstmals ein Genom entschlüsselt hat. Die ganze Genomik ist erst ein Jahrzehnt alt. Erst vor 5 Jahren haben wir das menschliche Genom entschlüsselt. An der Entschlüsselung des Hefegenoms arbeiteten 1000 Wissenschaftler 10 Jahre lang. Heute können wir das mit einem kleinen Team in wenigen Tagen erledigen. Das ist eine rasante Entwicklung. Das gesamte Wissen wächst so schnell. Politiker, Wissenschaftler und die Bevölkerung müssen sich heute mit viel mehr Themen auseinandersetzen als jemals zuvor in der Geschichte. Die Bevölkerung kann es sich nicht mehr leisten, die Wissenschaften nicht zu verstehen.
In einer Zeit, in der gesagt wird, Geld regiere die Welt und in der sich viele Unternehmen beeilen, alles zu patentieren, was ihnen nur unter die Finger kommt, inklusive unserer eigenen menschlichen DNA, haben Sie angekündigt, dass Sie Ihren DNA-Katalog, auch von Ihrer derzeitigen Weltumsegelung, im Internet frei erhältlich machen wollen. Warum?
Nun, die Patentierung von Genen und von menschlichen Genen wurde ja umfangreich versucht und es gab jede Menge Diskussionen darüber. Meine Arbeit hat das mehr vorangetrieben als irgendjemand sonst, denn ich habe mehr menschliche Gene entdeckt als irgendjemand sonst. Das ging damals los, als die US-Regierung anfing, Patente auf menschliche Gene anzumelden, die ich entdeckt hatte. Das alles erzeugt eine ziemliche Kontroverse. Ich glaube heute aber, dass es die Medikamente sein werden, die wir mit Kenntnis menschlicher Gene entwickeln können und mit denen dann das Geld verdient wird und nicht mit den Genpatenten. Ich will einfach sicherstellen, dass die Abermillionen von Genen, die mein Team in den Ozeanen der Welt entdeckt, dass diese Entdeckungen von Anfang an einen Beitrag für die Wissenschaft leisten können und allen Menschen mit Internetzugang frei zugänglich sind.
Dr. Venter, Sie sind ja gerade auf einer mehrjährigen Weltreise, um mehr über die DNA unseres Planeten zu erfahren. Und Sie erfüllen sich damit auch gleich noch einen Traum aus Ihrer Jugend, den Sie ja schon vorhin erzählt haben, den Traum einer Weltumsegelung. Was ist Ihr liebster Ort auf dieser Erde?
Die Galapagos-Inseln sind schon einer der außergewöhnlichsten Orte, die ich je besucht habe. Sie haben so eine unglaubliche Vielfalt ungewöhnlicher Tiere. Aber es gibt so viele Orte, die einfach phänomenal und wunderschön sind. Wissen Sie, ich sehe mich gern als ein Bürger der Welt und nicht nur der USA.
Dr. Venter, danke, dass Sie uns ein wenig von Ihren Hoffnungen und Ihren Träumen erzählt haben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Zuhörern, dass Sie einen Anreiz finden, etwas für die Welt zu tun.